Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Rüdiger Bachmann, Wirtschaftsprofessor an der University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana. Und diese Woche aber nicht in Indiana, da wäre es jetzt nämlich noch frühmorgens. Er ist jetzt gerade hier in unserer Zeitzone in Deutschland unterwegs. Hallo, herzlich willkommen, Herr Bachmann.
Hallo, freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen.
Haben Sie den Jetlag schon überwunden?
Ja, doch.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie auch direkt nach Ihrer Ankunft eigentlich quasi Party gemacht haben. Und zwar beim Bundeskongress der jungen Liberalen in Hildesheim. Da saßen Sie erst auf einem Panel zu den US-Wahlen und dann sind Sie noch weiter in den Club mit den jungen Liberalen. Wie war es denn?
Ja, war ganz interessant. Ich muss eigentlich dazu sagen, das soll jetzt keine parteipolitische Bindung von mir signalisieren. Ich war gestern Abend und heute Morgen auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung von den Grünen. Also ich rede mit allen Parteien der Mitte, die interessiert sind daran, was in den USA so zurzeit los ist. Ja, genau, da war ich dann eben auch abends schon altersbedingt und Corona-bedingt ja schon länger nicht mehr in einem Club, aber da war ich dann mal wieder eingeladen. Und es war ganz interessant für mich zu sehen, dass es offensichtlich keine Innovation in der Clubmusik gibt. Also die Playlist war da irgendwie Singing Hallelujah von Dr. Alban oder Rhythm is a Dancer. Das sind so die Dinge, oder auch Yeah von Usher. Das sind so die Dinge, die zu meiner Zeit eigentlich in Clubs gespielt wurden. Da war ich dann doch etwas überrascht, dass es da kaum Fortschritt gegeben hat.
Man könnte ja auch sagen, die jüngere Generation beweist guten Geschmack.
Kann man auch sagen, ja.
Wir haben hier, das kann ich auf jeden Fall versprechen, eine handverlesene Musikauswahl. Wir sortieren wie immer zwischendurch die Themen dieses Tages, 5 an der Zahl. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, Herr Bachmann. Und ich freue mich, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Der Wahlkampf geht ja in die heiße Phase. In 2 Wochen wird in den USA gewählt. Und beim Stichwort Wirtschaft und Anreize bin ich heute, weil Sie eben ja Wirtschaftsprofessor sind, Herr Bachmann, bin ich heute an einer Aktion von Tesla-Chef Elon Musk hängen geblieben. Der ist ja Trump-Unterstützer und der verlost jetzt bis zur Wahl jeden Tag 1 Million US-Dollar unter denen, die eine Petition unterzeichnen, die er gestartet hat. Da geht es unter anderem um Redefreiheit und das Recht auf Waffen. Kreative Wahlkampfmethode, könnte man sagen.
Ja, in der Tat. Und ich meine, das zeigt auch schon ein größeres Problem natürlich mit diesem Wahlkampf. Wessen Interessen da hauptsächlich auch hinter Trump stecken, nämlich das Interesse der Tech-Oligarchen. Es war ja so, also die letzten 2, 3 US-Präsidentschaftswahlkämpfe war ja so, dass das Silicon Valley tendenziell liberal gestimmt war. Manche würden sagen woke und eher die Demokraten unterstützt haben. Aber wir sehen jetzt eben eine Zweiteilung im Grunde genommen des Silicon Valley. Es gibt natürlich nach wie vor immer noch die eher Sympathie für die Demokraten haben. Aber es gibt eben inzwischen vor allen Dingen in diesem sehr engen Tech-Krypto-Bereich die Bitcoin-Bros, wie man sie ja zum Teil auch als Meme bezeichnet. Die haben schon sehr starke Sympathien wieder für Trump. Ich glaube sogar eher nicht so für Trump, sondern eigentlich für den Vizepräsidentenkandidaten J.D. Vance, der ja auch aus dem Peter Thiel-Stall kommt. Peter Thiel, ein anderer, sozusagen etwas weniger bekannter als Elon Musk, aber in derselben politischen Philosophie. Also diese großen wahnsinnigen Oligarchen, die mit ihren Tech-Lösungen glauben, dann sozusagen beherrschen zu wollen und wirklich die Demokratie und die offene Gesellschaft in Amerika abschaffen zu wollen. Und da ist der J.D. Vance der eigentliche, sozusagen das eigentliche trojanische Pferd, vermutlich indem man sogar hofft, dass man Trump während der Legislaturperiode am Ende sogar loswerden wird den eben nur braucht, um die Wahl zu gewinnen.
Wenn ich mir jetzt die Umfragewerte anschaue, also es ist ja zum Beispiel auf der Seite der New York Times, wird da immer genauer geschaut, wie sind die neuesten Zahlen, dann ist das nach wie vor zwischen Kamala Harris und Donald Trump super eng und es wird immer auch betont, das ist alles noch auch in der Fehlermarge drin. Aber zum Beispiel jetzt Stand heute in dieser Übersicht bei der New York Times sind dann immer ausgewählte Swing States zu sehen. In diesem Fall waren es Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin und North Carolina. Und da sieht man bei allen diesen, dass es jeweils weniger als 1% Punkt war, der eine Kandidat oder die andere Kandidatin vorne oder hinten lag. Also es ist wirklich nicht zu sagen, wo die Reise hingeht, nach wie vor nicht, oder?
Genau so ist es. Es ist auch, würde ich sagen, tatsächlich noch mal enger geworden. Wenn ich jetzt vor 4 Wochen hier im Studio gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mich festgelegt und gesagt, Harris gewinnt das Ding. Aber jetzt muss man sagen, dass es wirklich offener denn je ist. Es ist allerdings auch so, dass wir nach wie vor die amerikanischen Umfrageinstitute keine guten Modelle darüber haben, wer am Ende wählen geht und welche Demografien am Ende wählen gehen werden. Und insofern kann es auch passieren, dass es am Ende ein relativ überragender Sieg der Demokraten wird oder auch sogar ein überragender Sieg der Republikaner. Also da ist vieles drin, ist eine große Unsicherheit behaftet. Und die Frage ist ein bisschen, warum ist es eigentlich so? Warum kann es so knapp sein nach all diesen verrückten Auftritten von Trump, der ja auch übrigens auch von Anhängern wird ja zugegeben, dass auch Trump etwas nachgelassen hat in seiner, sagen wir mal, selbst in seinen Qualitäten, nämlich in seinen Entertainment-Qualitäten, in seiner Virilität, wenn man so in seiner Agilität, da ist er ja auch nicht mehr der Jüngste, ist nicht mehr vergleichbar mit selbst vor 4 Jahren. Und dennoch ist es eben so, dass es so knapp ist. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich tatsächlich an der Wirtschaft in den USA, wo man eben trotz guter Daten, ich meine, wir stehen da so ein bisschen vorm Rätsel als Ökonomen, aber eben nur auf den ersten Blick, weil es ist zwar so, dass die Biden-Administration gute Arbeitslosenzahlen vorzuweisen hat, gutes Wachstum vorzuweisen hat, also und die Inflation auch im Griff ist, aber wenn man dann sich das ein bisschen genauer anguckt, ist es dann eben doch so, dass von diesem an sich guten wirtschaftlichen Entwicklung noch relativ wenig bei der Bevölkerung angekommen ist. Denn Inflation bedeutet ja nur, dass die Lebenshaltungskosten nicht mehr so stark wachsen. Also die Inflation jetzt, die eingehegte Inflation bedeutet, dass diese Lebenshaltungskosten nicht mehr so stark wachsen, dass sie aber nach wie vor hoch sind aufgrund der früheren Inflation. Und da haben die Leute eben noch nicht alle ihren Lohnausgleich bekommen. Und das heißt, es ist nach wie vor teuer für viele Amerikaner. Und der zweite Grund sind die hohen Zinsen, die Zentralbank nach oben setzen musste, die zwar jetzt leicht wieder nach unten gehen, aber dieser Prozess der Zinssenkung ist noch lange nicht abgeschlossen, sodass die meisten Amerikaner, wenn sie sich was kaufen wollen, nach wie vor hohe Kreditkartenzinsen haben, Immobilien sich nicht leisten können, weil die Finanzierung so teuer ist. Man muss sich vorstellen, 20 Jahre lang niedrige Zinsen, die Amerikaner waren es gar nicht mehr gewöhnt, so 6, 7, 8% für eine Hypotheke Zinsen ausgeben zu müssen. Und das frustriert die Leute, ganz klar, weil man das Gefühl hat, man kann diese neuen Möglichkeiten, die wachsende Ökonomie bereitstellt, nicht wirklich wahrnehmen, weil wenn man das tun will, müsste man sich verschulden und dann wird es einfach wieder zu teuer.
Ich bin jetzt selbst gerade erst auch aus den USA zurückgekommen, habe da eine Journalistenreise gemacht, habe natürlich ganz viel auch mit Menschen gesprochen. Und das, was Sie zur Inflation gesagt haben, habe ich auch wirklich ganz, ganz oft gehört. Also sowohl von Menschen, die auch dazu forschen, in Thinktanks und so weiter, aber eben auch ganz normal im Supermarkt sozusagen. Ne? Wenn man da mal die Menschen gefragt hat, was beschäftigt sie denn? Oder im Taxi oder so, was beschäftigt sie denn kurz vor der Wahl? Und ich weiß, dass Lebensmittel ja immer schon teurer dort waren als in Deutschland, aber ich selbst muss sagen, ich habe mich auch echt erschreckt. Also wenn ich im Supermarkt ein bisschen Müsli, Obst, Joghurt, O-Saft gekauft habe, dann war ich $20 los für ein Frühstück sozusagen. Also das ist schon ein Riesending. Und was mir auch oft begegnet ist, das Thema Housing, also bezahlbares Wohnen. Ich war auf einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten, die hat die First Lady Jill Biden begleitet in dem Fall. Und da ist dieses Stichwort bezahlbares Wohnen immer wieder gefallen. Also Abortion war auch, also Abtreibung, das war auch ein großes Thema. Aber eben, wenn wir jetzt bei der Wirtschaft bleiben, ne, dieses bezahlbare Wohnen scheint die Menschen wirklich sehr umzutreiben. Das passt ja zu dem, was Sie zu den Krediten gesagt haben.
Ja, absolut. Denn man darf nicht vergessen, die Amerikaner sind viel stärker als die Deutschen eben eine Gesellschaft von Hausbesitzern. Das hängt mit kulturellen Sachen zusammen. Wir haben in den USA ein relativ schwaches Mietrecht, also nicht sehr mieterfreundlich, anders als in Deutschland. Das heißt, außerhalb der ganz großen Städte New York, wo das ein bisschen anders ist, gibt es kaum einen vernünftigen Mietmarkt. Sie können nicht wirklich qualitativ hochwertige wohnen. Im Grunde genommen wohnen die einzigen, die eben zur Miete wohnen in der Fläche, sind Studenten halt. Und das sind dann wirklich ganz, ganz schlechte Bausubstanz. Ansonsten ist es eben der Traum. Wir haben 70% Eigenheimquote in den USA, deutlich mehr als in Deutschland, wo für viele es überhaupt kein Lebensziel ist, überhaupt Eigentum zu erwerben, sondern sie sind glücklich, wenn sie ein Leben lang zur Miete wohnen können. Und das ist eben nicht der Fall in den USA. Und das war eben immer das Versprechen des amerikanischen Traums, dass man irgendwann aus dem College heraus sich ein Eigenheim leisten kann. Und bei diesen hohen Zinsen ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Selbst für die Leute, die schon was besitzen, ja, und die vielleicht in dieser Wachstumsökonomie jetzt ein neues Jobangebot bekommen, das vielleicht sogar besser in die Karriere passt, einen besseren Lohn verspricht, aber die dazu umziehen müssten. Was das bedeutet ist, die müssten ihre günstige alte Hypothek auflösen, für diese 2% zahlen, 2,5%, und jetzt eine neue Hypothek für 6-7% aufnehmen. Das heißt, die Lohnsteigerung, die man von diesem neuen Job bekommen muss, muss schon so massiv sein, damit sich das wirklich lohnt, dann in der Bottomline auch. Und das frustriert Leute, wenn sie sehen, einerseits gibt es diese Jobs möglicherweise für mich, andererseits kann ich aber nicht umziehen, weil es so viel teurer wird, was ich für mein Haus dann abbezahlen muss. Und das kann man schon verstehen, dass die Leute auch mit frustriert sind.
Wir bitten unsere Gäste ja immer, eigene Themen mitzubringen bei uns in die Sendung. Und Herr Bachmann, Sie haben sich für die Rubrik Die Welt vor meinem Fenster entschieden und ein Thema von Ihrer Uni mitgebracht in Indiana, in den USA. Welches denn?
Naja, es geht so ein bisschen, ich bin ja auf, es ist ja eine katholische Uni, also in katholischer Trägerschaft. Und was mir da eben ganz gut gefällt, ist sozusagen das intellektuell relativ diverse Umfeld im Vergleich, sagen wir mal, zu anderen säkularen Universitäten, auch selbst unsere Universität. Es gibt natürlich auch einen starken Linkskatholizismus in den USA, sagen wir mal, das Gros der Kollegen, der ProfessorInnen und aber auch der StudentInnen, die sind schon auch eher auf der, sagen wir mal, linksliberalen Seite politisch, aber sagen wir mal so konservative, jetzt nicht unbedingt die MAGA-Trump-Leute, da gibt es auch ein paar, aber da würde ich sagen, nicht so viele.
Also MAGA für Make America Great Again.
Genau, Trump, MAGA, Make America Great Again. Also diesen Art von populistischen und rotzigen Konservatismus, das würde ich nicht sagen, aber sozusagen klassischer Konservatismus. Da gibt es durchaus auch eine große Minderheit von sowohl KollegInnen als auch Studierenden. Und das finde ich durchaus bereichernd. Also das heißt nicht, dass ich das immer sozusagen überzeugend finde, aber man kommt eben in eine Diskussion. Zum Beispiel habe ich einen politikwissenschaftlichen Kollegen, den Patrick Denin, der inzwischen auch in Deutschland durchaus bekannt war, der ein scharfer Kritiker vom Liberalismus ist. Und zwar nicht jetzt im Sinne Liberalismus, im Sinne von parteipolitischem Liberalismus, FDP und so, sondern von Liberalismus in allen Seiten, seinen Schattierungen, ob das Linksliberalismus ist, Wirtschaftsliberalismus, Libertarismus, alle diese modernen liberalen Entwicklungen lehnt er ab aus so einem konservativen katholischen Kommunitarismus heraus. Und er stellt eben die Frage, ob sozusagen die Tatsache, dass wir in liberalen Gesellschaften, dass jeder wirklich alles wählen darf, immer sein Leben voll, oder er hält das eben für eine Illusion, dass Leute tatsächlich ihr Leben vollkommen selbstbestimmend führen sollen und können. Und ob wir es damit nicht übertrieben haben, zum Teil in unseren modernen Gesellschaften, und ob Werte wie Familie, Bindungen auch zur Region zum Beispiel, wichtiger sind. Wie gesagt, der verbindet es sehr auch mit einer sehr katholischen und sieht da die Kirche dann eben wieder in der Verantwortung. Das muss man nicht unbedingt teilen, aber er stellt zumindest Fragen an bestimmte möglicherweise Fehlentwicklungen der Moderne, die Liberale wie ich beantworten sollten, damit eben liberale Demokratien weiterhin eine Chance haben. Sowas finde ich zum Beispiel bereichernd. Oder ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, es kommt immer wieder, so einmal im Jahr treffe ich mich da mit Paul Ryan, dem früheren Speaker of the House unter der ersten Trump-Administration, der aber dann weggegangen ist, weil er es mit Trump unter Trump einfach nicht mehr auch ausgehalten hat, und der heute zum ganz scharfen Trump-Kritiker auch mutiert ist, der aber ein klassischer Konservativer ist. Und das ist immer wieder interessant, sich mit dem zu unterhalten. Also wie gesagt, das ist so eine Möglichkeit für mich, mit konservativen Ideen sozusagen in Kontakt zu bleiben, die vielleicht an so einer normalen öffentlichen Universität in den USA heute so nicht mehr möglich ist, weil da einfach sozusagen der Linksliberalismus so supreme regiert, dass man diese intellektuelle Diversität nicht mehr bekommt.
Mich würde interessieren, wo Sie diese Räume finden, um auch, Sie haben ja gesagt, es gibt auch Studierende, die da sehr konservativ sind, um da auf Augenhöhe und wirklich zivilisiert zu diskutieren, weil ich zum Beispiel war jetzt bei meiner Reise an der Columbia University zu Gast, die haben wir besucht, da gab es erstmal zum Reinkommen totale Sicherheitskontrollen und uns wurde erklärt, das war wirklich das Resultat eben aus diesen Nahost-Demonstrationen und Nahost-Debatten, die eben ja keine Debatten mehr waren irgendwann, sondern aus zwei Lagern bestanden, die sich eigentlich fast da gewalttätig vom Campus zerren wollten. So, ich paraphrasiere jetzt oder spitze das so ein bisschen zu. Also habe ich mich gefragt, weil da in Deutschland, finde ich, aus deutscher Perspektive dieses Bild entstanden ist, dass selbst an den Unis oft keine zivilisierten Debattenräume mehr da sind und möglich sind. Ist das bei Ihnen anders?
Ja, an der Columbia ist das sicher so. Aber das gilt eben, wie gesagt, da wir unsere Studierendenschaft ist überwiegend, sagen wir mal, rekrutiert aus den Elite-Highschools, der katholischen Highschools Amerikas. Die katholische Kirche in Amerika hat ein sehr weit verzweigtes Bildungssystem und sehr gute Highschools unterhält die. Und da gibt's eine gewisse Zivilität noch in dieser Studierendenschaft, sodass jetzt, sagen wir mal, Nahost-Demonstrationen bei uns weniger eine Rolle gespielt haben. Ja, und es gibt halt einfach, also es fängt natürlich daran, dass man mit den Kollegen einfach Mittagessen gehen kann und sich unterhalten kann. Die sind einfach da. In anderen Universitäten gibt's die einfach gar nicht mehr. Bei uns sind die einfach noch da. Aber es gibt halt immer wieder auch Austausch und Foren und Vorträge und Seminare, wo eben diese Ideen aufeinandertreffen können, und zwar in einer zivilen Weise.
Das ist ja auch eine Frage, die auch, finde ich, in Europa oder auch in Deutschland jetzt oft gestellt wird oder auch eine Rolle spielt aus meiner Sicht. Ne? Diese Debattenkultur, die oft durch diese sogenannten Triggerpunkte, also ist ja ein Begriff, der vom Soziologen Steffen Mau geprägt ist, bestimmt werden, die dann, wenn man ein bestimmtes Thema antippt, was weiß ich, Gendern zum Beispiel, sofort zu so einer Eskalation, zu so einem lauten Hin und Her führen, die dann aber eben verhindern, dass man tiefer in die Debatte einsteigt und wirklich so einen Raum hat, wo man sagt, ich verstehe dich nicht, ich bin auch nicht einer Meinung, aber ich möchte gerne deine Beweggründe besser nachvollziehen können. Und ja, da würde mich interessieren, wie Sie das hochhalten, also wie Sie das auch an Ihre Studierenden weitergeben, weil das kann man natürlich theoretisch so sagen, das klingt total gut und alle würden sagen, ja, nick ich und mache einen Haken dran, aber wie das dann wirklich gelebt wird, ist da nochmal eine andere Frage.
Ja, ich glaube, es kommt einfach, letztlich sind die, es sind sozusagen genug von beiden Lagern da, sodass sie eben miteinander umgehen müssen. Also es gibt zum Beispiel keine, wie gesagt, keine Marginalisierung. Die sind zwar in der Minderheit, würde ich sagen, die Konservativen, aber eben keine Marginalisierung. Das heißt, man kann die nicht einfach ignorieren oder man kann die nicht einfach versuchen, weiter an den Rand zu drängen. Und am Ende verbindet dann doch, glaube ich, die, also jedenfalls für die Studierendenschaft, nicht unbedingt für alle Professoren, aber für die Studierendenschaft, sagen wir mal, das Katholische auch gibt eine gemeinsame, sozusagen eine gemeinsame Basis, wo man dann zwar dann, wie gesagt, einerseits Linkskatholizismus und Rechtskatholizismus hat, aber eben ja in der Lage ist, von der Idee von der gemeinsamen Basis des Katholizismus entsprechend zivil miteinander umzugehen. Ich glaube schon, dass es diese Verbindung einfach als Kit ganz gut funktioniert.
Mein Gast ist der Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann. Er lehrt an einer Universität in den USA im Bundesstaat Indiana. Und wir schauen aber jetzt aus den USA mit Ihrem US-Blick sozusagen, der aber gerade hier zu Besuch ist, ins EU-Parlament bzw. auf die Politik der EU. Das EU-Parlament beschäftigt sich nämlich derzeit mit einer Diskussion um Billigprodukte von Marken wie Temu und Shein. Das sind beides Marken aus China. Wenn ich oder auch Online-Versandhändler aus China. Und wenn ich selber zum Beispiel auf die App Instagram gehe, kriege ich regelmäßig Werbung für Kleidung, die sehr schick aussieht, die oft auch sehr ähnlich aussieht wie Kleidung, die man hier kaufen kann, die aber extrem viel billiger ist. Und dann eben, wenn ich da was bestellen würde, aus China hier hingeschickt werden würde. Und das ist auch das Geschäftsmodell dieser Plattform oder dieser Unternehmen. Durch intensive Werbung wollen die auf den europäischen Markt drängen und so große Zuwächse erhalten. Und wer da bestellt, erhält nicht unbedingt Qualität, um es mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Also da sind oft umweltschädliche Stoffe drin oder sogar gesundheitsschädliche Stoffe, die in der EU zum Teil gar nicht zugelassen sind. Und das ist möglich, weil da zum Teil Einfuhrbestimmungen systematisch verletzt werden und die EU will jetzt dagegen vorgehen. Klingt für mich nach einem Protektionismus, der an dieser Stelle ziemlich sinnvoll ist. Oder wie sehen Sie das, Rüdiger Bachmann?
Ja, ich würde das differenziert sehen, ne? Also was nicht geht, ist, dass man sich im Verhältnis zu China einfach so sagt, der Markt regelt das. Schon an dem Grund, und Sie haben es angedeutet, weil damit der Markt was vernünftig regeln kann, braucht er eben Regeln. Und diese scheinen hier ja offensichtlich verletzt zu sein, ne? Also insofern, das ist mal der erste Punkt. Aber ganz generell ist es eben so, dass China sich dafür entschieden hat, dass es eben nicht mehr mit dem Rest der Welt sozusagen über Marktwirtschaft und Handel interagieren will, in auch wettbewerblicher Marktwirtschaft, sondern es einen geostrategischen Standpunkt gegenüber dem Rest der Welt einnimmt. Und das ist eben ein anderer Modus, in dem sich unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen begegnen können. Wie gesagt, der eine ist eben im Extremfall, wie gesagt, Freihandel, gleiche Regeln, und dann setzt sich eben der beste Wettbewerber durch. Das versuchen wir sozusagen innerhalb Europas miteinander zu leben. Auch nur eingeschränkt, da gibt es auch noch Probleme damit, aber jedenfalls in Europa haben wir das einigermaßen verwirklicht. Allerdings im Verhältnis mit China haben wir uns das jahrzehntelang gewünscht, dass wir auch in diese Richtung gehen, aber wie gesagt, hauptsächlich China, glaube ich, hat sich eben entschieden, da in eine andere Richtung zu gehen und das eher geostrategisch sozusagen zu denken. Das heißt, wir haben ein strategisches Verhältnis zu China. Und das bedeutet, dass man den Markt eben da nicht sozusagen einfach machen lassen kann, sondern das muss man unter bestimmten Kriterien muss man dann aussuchen, wie man dann eben in den Markt eingreift. Ohne das, und das ist jetzt der Kontrapunkt, ohne dass man sozusagen das als zu einfache Entschuldigung für billigen Protektionismus nimmt. Insofern muss man da, glaube ich, differenzieren. Also der erste Punkt ist, wo ich sagen will, gibt es Gründe für Eingriffe, ist die Frage von technologischer Führerschaft, ja, und Abhängigkeit. Also gibt es Dinge, wo China einfach uns Technologie zum Beispiel möglicherweise klaut. Ja, wo brauchen wir noch Zeit, um möglicherweise auch auf Innovationen von China aufzuholen? Das sind alles Gründe, warum man zumindest potenziell und temporär überlegen kann, dass man eben nicht sozusagen voll in den Freihandel geht. Und der andere Punkt, und das hängt, glaube ich, jetzt hiermit zusammen, ist Sicherheit in einer breiten Dimension. Da würde ich einerseits eben die nationale Sicherheit und militärische Sicherheit sehen. Die Amerikaner machen das ja zum Beispiel bei Computerchips zum Beispiel. Da haben sie die Chinesen eben einfach entschieden, nicht mehr zu beliefern, weil die sagen, naja, wieso sollen wir unsere Hochtechnologie-Chips an China liefern, damit die damit ihre militärischen Geräte ausstatten, gegen die wir möglicherweise nach einem Taiwan-Konflikt dann kämpfen müssen. Und das finde ich eine vernünftige Politik. Und dann gibt es aber natürlich auch einen Sicherheitsaspekt, und da nehmen wir uns jetzt, wie gesagt, dem, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel in Elektroautos. Will man wirklich sozusagen der KP oder irgendwelchen chinesischen Geheimdienste Kontrolle über Bremsen geben, die dann möglicherweise einfach ausschalten können in einem Elektroautos? Und wollen wir der KP Kontrolle darüber geben, welche Chemikalien möglicherweise in unseren Kleidungsstoffen oder in Plüschtieren oder so weiter drin sind? Insofern kann ich das schon verstehen. Ein dritter Punkt wäre übrigens noch Klimaschutz, würde ich sagen. Auch da muss man, es bringt ja nichts, wenn man das alles billig importiert von China. Also da muss mindestens mal ein CO2-Ausgleich an der Grenze stattfinden. Es bringt ja eben nichts für den Klimaschutz, wenn man alles billig importiert von China, aber das Klima wird dadurch stärker geschädigt. Also das wären mal so die Rahmenbedingungen, und da muss man gucken, wie man das implementiert, ohne dass man jetzt sozusagen alle diese Aspekte, Menschenrechte wäre möglicherweise noch ein anderer Aspekt, sozusagen zu schnell und zu billig gleich bringt, um eben jeglichen Handel mit China zu unterbinden. Denn im Prinzip ist es ja eigentlich gut, wenn sich Temu und Shein an die Regularien halten würden und die Stoffe, die da nicht drin sein sollen, nicht drin sind und trotzdem noch billiger liefert, dann wäre es natürlich besser für den Verbraucher in der EU. Und dann ist auch nichts dagegen zu sagen, wir die uns billig beliefern. Das sind ja auch keine Produkte, die jetzt irgendwie eine nationale Sicherheitsrelevant haben, Teddybären zum Beispiel, Ja, insofern gibt es da gute Gründe, im Prinzip zu sagen, wir wollen eure Produkte, aber ihr müsst euch halt auch an unsere Regularien halten. Und wenn da Gesetze verletzt werden, hat das EU-Parlament und die Kommission natürlich die Aufgabe, das zu verfolgen.
Allerdings kann man es ja auch machen wie die USA. Da bin ich jetzt wieder beim Inflation Reduction Act, die eben sagen, wir wollen, dass Unternehmen wirklich auch vermehrt wieder bei uns produzieren und da wirklich auch Mauern um die US-Wirtschaft sozusagen drum bauen, weil halt sowas wie Einfuhrzölle einfach viel zu hoch sind für Unternehmen, um zum Beispiel Autos zu exportieren oder so. Also das wäre ja ein anderer Weg. Und ich frage mich da immer wieder, wie die deutsche Regierung da eigentlich gegenüber China agiert, weil es da ja oft die Kritik gibt, dass es eben keine eindeutige Linie gibt. Ne? Einerseits soll es weiter Handel geben. Es gibt auch viele deutsche Unternehmen, die dort ansässig sind. Andererseits gibt es die vielen Risiken, die Sie ja gerade angesprochen haben. Menschenrechte ist nur eins davon. Da sehe ich immer noch nicht so eine ganz konsistente China-Strategie der Bundesregierung, um das auch nochmal reinzubringen.
Ja, das kann man so sehen, aber ich würde da auch durchaus die US-Politik kritisieren, denn man darf nicht vergessen, das wissen wir auch aus Studien, gerade der US-Verbraucher und dem US-Verbraucher, der vielleicht nicht so ein hohes Einkommen hat, der hat natürlich jahrzehntelang schon durch günstigere Produkte aus China auch profitiert, weil er sich Dinge leisten konnte, die er sich vielleicht mit amerikanischen Löhnen produzierte, sagen wir mal, elektronische Geräte und so weiter, nicht hätte leisten können. iPhones zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele iPhones, wer sich iPhones leisten könnte, wenn die alle sozusagen in Amerika produziert werden müssen, komplett. Also da muss man aufpassen. Die internationale Arbeitsteilung hat im Prinzip schon einen Charme und führt eben dazu, dass Dinge billiger werden, dass Nationen sich spezialisieren können auf das, was sie gut können. Und dieses Grundprinzip gilt ja nach wie vor. Und das sollte man nicht ohne weiteres und so schnell über Bord werfen. Allerdings, wie gesagt, die Philosophie muss sein, die klare Philosophie zu sagen, es gibt eben bestimmte Bereiche, wo China, und ich würde da tatsächlich hauptsächlich auf China zeigen, entschuldigen, sich entschieden hat, dass sie eben nicht mehr in diesem Freihandelsszenario mit uns spielen wollen, in der fairen Ökonomie, sondern indem sie eben Wirtschaft als geostrategisches Instrument einsetzen, um nicht zu sagen, zum Teil Waffen einsetzen, in diesem globalen Konflikt. Und da muss man entsprechend reagieren. Da darf man dann nicht naiv sein und sagen, naja, der Markt regelt alles. Mit so einem China muss man dann entsprechend reagieren, muss strategisch denken, aber muss es eben so abgrenzen, klar definieren, was sind eben Bereiche, die uns wirklich wichtig sind. Ich habe es genannt, Resilienz, nationale Sicherheit, Sicherheit unserer Bürger und andere Bereiche kann man dann auch ein bisschen entspannter sein. Ich würde zum Beispiel, wäre relativ entspannt bei so Solarpanelen. Das ist keine Hochtechnologie, das ist letztlich Massenproduktion können das auch aus anderen Ländern, nicht nur China, es können auch die USA produzieren, beziehungsweise Brasilien, Indien, Vietnam, andere aufstrebende Schwellenländer können das produzieren. Und da, glaube ich, kann man entspannt sein. Bei der Automobilindustrie zum Beispiel, glaube ich, kann man nicht so entspannt sein. Also man muss es einfach besser kommunizieren und wirklich diese klaren Ausnahmebereiche eben definieren.
Rüdiger Bachmann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir öffnen am Donnerstag wieder unser Studio für Sie. Sie können sich in den Kamera-Livestream reinklicken und live in der Sendung mitchatten und danach auch in der Redaktionskonferenz mitdiskutieren. Ich werde den Juristen und Journalisten Ulf Burmeier zu Gast haben. Mehr Infos und den Link zur Teilnahme finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio. Ich freue mich schon. Ab heute trifft sich die BRICS-Gruppe für 3 Tage in Kasan im Südwesten von Russland. BRICS, das steht ja für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und Anfang 2024 ist diese BRICS-Gruppe aber noch größer geworden. Da sind noch einige Länder dazugekommen. Äthiopien, Iran, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören da jetzt auch dazu. Und Saudi-Arabien hat seine Mitgliedschaft noch nicht formalisiert und auch die Türkei ist interessiert, heißt es. Das Ziel des BRICS-Staatenbundes ist es, die westliche Dominanz, so heißt es, in globalen Angelegenheiten zu verringern. Die setzen sich nach eigenen Angaben für die Anerkennung einer multipolaren Weltordnung mit wirtschaftlichem und politischem Gleichgewicht ein. Ja, große Aufgaben, Rüdiger Bachmann und ein Hausherr Putin, der dort diese BRICS-Staaten ab heute empfängt.
Ja, also ich würde sagen, das ist ein riesen Etikettenschwindel, ehrlich gesagt. Ich meine, man sieht ja an Putin und zum Teil auch an China, dass es hier eben gerade nicht darum gehen soll, um irgendeinen sozusagen gleichberechtigten internationalen Handel, internationale Kooperation zu etablieren. Dagegen sprechen die Taten von Putin und eben der russische Imperialismus, der sich dadurch äußert. Das ist ja nicht nur in der Ukraine so, das haben wir jetzt in Moldau gesehen am Wochenende, was die Abstimmung angeht, die ja hochgefährdet war und auch von Putin entsprechend beeinflusst wurde, glaube ich, kann man relativ sicher sagen, wir sehen das in Georgien, wir sehen das im Baltikum und so weiter und so fort. Diese Länder werden nicht sagen, dass Putin unbedingt dafür steht, sozusagen mehr Gleichberechtigung im internationalen Konzert zu realisieren. Und Ähnliches gilt für China im Pazifik. Auch da, wenn man sich mit Filipinos unterhält, wenn man sich mit Japanern und Koreanern unterhält, Taiwanesen sowieso, die werden nicht unbedingt dafür oder die werden nicht unbedingt erkennen können, wo China wirklich für mehr Gleichberechtigung im internationalen Zusammenarbeit steht. Also ich glaube, das ist ein riesen Etikettenschwindel. Ich glaube, was diese Staaten zunächst einmal verbindet, ist das, was sie nicht wollen, nämlich die Ablehnung gegenüber der westlichen und US-amerikanischen Dominanz. Das kann man im gewissen Sinne für manche dieser Staaten, die eben ja auch Kolonialismus-Erfahrung haben, durchaus verstehen, dass es eine gewisse Skepsis gibt gegenüber dem Handel der Europäer. Aber ich glaube, zunächst mal, das muss man erklären. Das ist also ein Anti-Bund.
Aber obwohl die Rhetorik ja gar nicht so scharf ist jetzt wie sonst manchmal. Also Putin hat gesagt, BRICS habe sich nie gegen jemanden gerichtet und zitiert den indischen Premier Modi, der sagt, BRICS ist nicht anti-westlich, es ist einfach nicht westlich, also ein Gegengewicht.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube davon kein Wort, auch Putin nicht. Ich glaube, was es Putin und Xi Jinping, um was es hier geht, und man muss ja nur das Handeln anschauen, nicht die, was da für Gipfelverlautbarungen stattfinden. Das ist alles, das ist Marketing in die sich entwickelnde Welt. Übrigens auch das Handeln von China in Afrika. Wenn man sich heute mit Diplomaten unterhält, die sich ein bisschen auskennen in Afrika, die sagen einem ganz klar, dass China die neuen Kolonialherren da mit, die am Anfang war das sehr super, die haben Kredite vergeben, die haben Infrastruktur aufgebaut, die haben auch auf die Menschenrechte nicht so geachtet, also gerade für die herrschenden Diktatoren in Afrika war das alles sehr kommod. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, dass China seine hochverzinsten Kredite zurückhaben möchte und die Chinesen sind da knallhart. Ja, und zwar vielleicht sogar noch härter als die Weltbank oder der IWF das jemals war. Das heißt, ich glaube, es gibt da durchaus auch ein Fenster für den Westen, da wieder reinzugehen und sozusagen wirklich auch anzuerkennen, die Fehler der Vergangenheit und versuchen, strategische Partnerschaften auf Augenhöhe anzubieten. Denn was ich glaube, Putin und China, wie gesagt, durch ihr Handeln demonstriert wirklich wollen, ist eine tripolare Welt, in der Russland, der russische Imperialismus, die Europa als Einflusssphäre hat, der chinesische Imperialismus, den Südpazifik, Asien als Einflusssphäre hat, möglicherweise zusammen mit China. Das ist auch noch nicht, glaube ich, ganz ausbaldobert zwischen den beiden Mächten. China ist ein bisschen in der langen Frist im Hintertreffen gegenüber Indien, weil es eben einen massiven Bevölkerungsverlust ihm bevorsteht, was eben für Indien nicht der Fall ist. China wird sich halbieren gegen Ende des Jahrhunderts. Indien wird weiter wachsen. Dementsprechend wird auch Indien militärisch und wirtschaftlich stärker werden. Und dann ist man vielleicht sogar großzügig bereit, den Amerikanern möglicherweise den Lateinamerika als Vorhof zu lassen, als imperialen Vorhof. Das ist das Weltbild von Xi Jinping und Putin. Und das Schlimme ist, wenn Trump jetzt gewinnen sollte, dem gefällt das natürlich. Das ist genau sein Weltbild auch. Das ist aber nicht das Weltbild, das wir Europäer wollen können, beziehungsweise wir liberalen Amerikaner können das auch nicht wollen. Insofern, nicht auf diese Etikettenschwindel durch Putin und Xi Jinping hereinfallen.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will ihr Modell zur Unterbringung von Mittelmeergeflüchteten außerhalb der EU mit einem neuen Erlass retten. Ein Gericht hatte ja entschieden, dass die erste Gruppe von 12 Geflüchteten, die in Albanien ankam, wo sie in Lagern unterbringen wollte, wieder nach Italien gebracht werden mussten, weil ihre Herkunftsländer nicht als sichere Herkunftsstaaten galten. Und jetzt hat Melonis Regierung dazu bei einer außerordentlichen Sondersitzung in Rom eine veränderte Regelung verabschiedet. Da geht es darum, welche Heimatländer von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern künftig juristisch zuverlässig als sichere Herkunftsländer eingestuft werden können. Und dieser Erlass, der könnte bedeuten, dass diese Liste sicherer Herkunftsländer künftig im Regierungssitz festgelegt werden kann. Also bei Meloni direkt. Bislang ist dafür das Außenministerium zuständig. Und das wäre dann eben das Vehikel, um sagen zu können, ah ja, da können wir jetzt Geflüchtete doch wieder in Albanien in Lagern unterbringen. Wie schauen Sie auf dieses Thema, Rüdiger Bachmann?
Naja, ich muss zugeben, ich bin kein Experte für italienische Migrationspolitik, schon gar nicht, überhaupt nicht für Migrationspolitik. Allerdings stelle ich mir hier tatsächlich einfach von der Logik die Frage, sollte es nicht entscheidend sein, ob Albanien ein sicheres Land ist für die Flüchtlinge? Nach allem, was ich weiß über Albanien, wird man das bejahen können. Das scheint mir doch das Entscheidende zu sein. Denn es geht ja eben darum zu sagen, und wenn Albanien dann entsprechend kompensiert wird von Italien, dann ist das ja möglicherweise ein Deal, der vernünftig ist zwischen Italien und Albanien. Es geht ja in der Tat um die Frage, müssen Asylverfahren sozusagen immer auf dem Boden des Landes, auf den es dann hinauslaufen soll, für die Flüchtlinge stattfinden? Oder ist das nicht, was sozusagen, natürlich muss sichergestellt sein, dass die, wo diese Asylverfahren dann stattfinden, dass die Flüchtlinge sicher sind. Aber wenn das sichergestellt ist, dass man eben abwartet, ob überhaupt eine Einreise dann gegebenenfalls möglich ist. Das scheint mir im Prinzip von der Philosophie her eine richtig zu sein, zumal ja dann, wenn man das auch kombiniert mit eben der Ansage klar an die Flüchtenden, dass sie es eben lieber versuchen sollen, in solche Länder, in solche Drittstaaten, sichere Drittstaaten zu kommen, als sich dem gefährlichen Reise über das Mittelmeer und allen möglichen Verbrecherinnen, Schlepperbanden anzuvertrauen, scheint mir doch etwas sinnvoller zu sein als das, was wir jetzt tun, nämlich dass es so eine Wildwest-Situation ist. Aber wie gesagt, ich bin letztlich kein Experte dafür.
Wohl eben das Gegenargument ja oft ist, dass gerade wenn die Lager eben nicht auf EU-Boden sind, dann auch bestimmte Standards nicht eingehalten werden, beziehungsweise die Kontrolle extrem schwierig wird und eben ja die Situation für Menschen, die ankommen, sich noch weiter verschlechtert.
Das kann so sein. Wie gesagt, ich bin da kein Experte. Es muss natürlich sichergestellt sein, dass Albanien dann entsprechend auch Inspektoren für diese Lager zulässt. Aber wenn das sozusagen, wenn ein Land wie Albanien dann mit meint, zum Beispiel auch seine Wirtschaft ankurbeln zu können, weil es ja eine entsprechende Zahlung geben wird, vermute ich mal, von Italien bzw. EU-Ländern und man da sozusagen einen gemeinsamen Deal machen kann, der aber, wie gesagt, die humanitäre Lage der Flüchtlinge entsprechend berücksichtigt, dann kann ich darin per se noch nichts Schlechtes erkennen.
Rüdiger Bachmann war mein Gast, muss ich an dieser Stelle schon sagen. Er ist Wirtschaftsprofessor an der University of Notre Dame in Indiana in den USA. Und ich sage vielen Dank für Ihren Besuch und für das Gespräch.
Ich bedanke mich, wieder mal dabei gewesen zu sein. Danke.